Ich möchte uns alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Morgenstunde. Und es ist mein Flehen und mein Gebet, dass Gott uns heute auch durch sein Wort wiederum auch segnen möchte. Ich habe für heute uns eine Präsentation mitgebracht, anhand dessen ich auch die Gedanken an euch weitergeben möchte. Wir haben ja heute den 31. Oktober und in den Kalendern steht ja bei uns, dass es ein Reformationstag auch ist. Und die Frage, die mich einfach beschäftigt hat in diesem Zusammenhang, was steht wirklich dahinter? Was verstehen die Menschen um uns herum auch unter diesem Tag? Und wir haben schon in der Jugendstunde uns dem Thema angenähert und so eingetaucht. Und ich möchte einige Gedanken uns heute hier auch weitergeben. Der Gedanke ist, warum musste überhaupt reformiert werden? Wenn wir in die Bibel reinschauen, das wollen wir jetzt diese Schriftstelle auch gemeinsam jetzt lesen, Apostelgeschichte 5, die Verse 12 bis 14. Apostelgeschichte 5. So lesen wir, dass die Gemeinde, die erste Gemeinde, wirklich in der Kraft des Geistes gelebt hat und dass sie auch ja, einfach mit Gott hier gelebt hat. Und wir lesen hier in den Versen 12 bis 14, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel und sie waren alle einmütig in der Halle Salomos. Von den anderen wagte zwar keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Es wurden aber immer mehr, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, eine Menge Männer und Frauen. Und das ist ja die Frage, die uns bewegt. Warum hat es überhaupt eine Reformation gebraucht? Die erste Gemeinde, sie stand ja, so jetzt seht ihr das auch, die erste Gemeinde, sie stand ja in dieser Kraft Gottes. Es geschahen Wunder, es geschahen Zeichen. Und dann lesen wir aber auch weiter, dass der Abfall durch Apostel Paulus prophezeit wurde. 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 bis 4. Lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Also, dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Und als Bibelleser wissen wir, dass diese Verse Bezug haben auf das Papsttum. Und für uns ist es im Nachhinein leicht, einige Sachen nachzuvollziehen, weil wir auch die Geschichte kennen, nachlesen können. Und wir wissen, wie sich in den Jahrhunderten die Lage dort entwickelt hat. Allgemein waren ja die Menschen der Schrift oder des Lesens, des Schreibens nicht kundig gewesen. Und so hat sich das Ganze ja in die Richtung entwickelt, dass die Mönche, dass die Priester, die ja lesen konnten, die schreiben konnten, dass sie in einer Richtung sich entwickelt haben, wo sie, ich sag mal, die Heilige Schrift verdreht haben. Wir wissen, dass Vergebung der Sünden konnte erreicht werden, wenn tatsächlich eine Beichte dem Priester getan wurde. Das heißt, man musste über Menschen gehen und man hatte nicht diesen freien Zugang zum Gnadenthron gehabt. Man hat die Heiligen angebetet, Man hat Ablassbriefe eingeführt, wo man für die Sünden Geldbeträge zahlen musste, um dann sozusagen frei zu werden. Und man ging sogar so weit, dass man sogar, wenn man sozusagen auch in der Hölle war wegen der Sünden, dann konnte man aus diesem Fegefeuer schon im Voraus in dem Sinn einen gewissen Betrag entrichten, um auch dort noch rauszukommen. Und so merken wir, was für eine tiefe Finsternis, jahrhundertelang können wir sagen, über der Menschheit lag, geistliche Finsternis. Und dann kommen wir zu dem Gedanke, was wurde wann reformiert. Und der erste Gedanke, der jetzt sehr, sehr eng auch mit dem 31. Oktober verbunden ist, das ist tatsächlich Martin Luther. Und wenn wir so Menschen fragen, was sie mit dem Reformationstag verbinden, dann wird doch bei, denke ich, vielen Menschen dieser Name fallen. Was aber mehr mit der Reformation zu tun hat, ich glaube, da wissen die wenigsten Menschen wirklich in der Tiefe auch Bescheid. Der erste Grundsatz von Martin Luther war sola scriptura. Und weil die damals ja in lateinischer Sprache auch meistens gesprochen haben, auf dem geistlichen Gebiet, so heißt es auf Deutsch für uns allein durch die Schrift. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, was damals Luther sozusagen einfach auf das Podest gestellt hat. Es war ja damals so gewesen, dass man zum einen die Schrift verdreht hat und zusätzlich hat man auch eigene Überlieferungen gehabt, wo man sich an das und an jenes auch gehalten hat. Und so war der Grundprinzip auch der Reformation die Schrift allein. Die Schrift allein, die Bibel, entscheidet über alle biblischen Fragen der Lehre, der Ausrichtung, wie wir persönlich dann auch unser Leben hier auf Erden ausrichten sollen. Wieder sozusagen die Bibel, diese Autorität zurückzugeben. Das war jetzt das Besondere bei dieser Reformation auch gewesen, wo Martin Luther wirklich gegen Widerstände auf dem geistlichen Gebiet, aber auch darüber hinaus, auf dem politischen Gebiet, man wollte ihn ja töten, man hat ihn verfolgt. Und doch hat er diese Gnade gehabt, weil eben der Zeitpunkt von Gott so bestimmt war. Und ich möchte da jetzt nicht tiefer auch eingehen, aber die Dinge der Reformation, wir werden jetzt so einiges betrachten, die sind ja zum Teil im Buch der Offenbarung uns schon geschrieben. Daniel gibt uns auch in seinem Buch hier und da auch Hinweise. Und darum war dieser Grundsatz, sola scriptura, das war eigentlich dieses Besondere gewesen, die Schrift allein. Der zweite Grundsatz war solus Christus, Jesus allein. Und so können wir, für uns ist es wiederum so völlig selbstverständlich normal, aber für die Menschen damals war das etwas doch Besonderes gewesen. Nicht eben die Heiligen, nicht über die Priester zu gehen, sondern Jesus Christus, er ist allein, seine Person, seine Lehre ist die Grundlage für unsere Errettung und auch für unseren Glauben. Kolosser 1, Vers 18, das haben wir ja in der Einleitung gelesen, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Vielleicht werden wir uns fragen, ja, wie konnte das überhaupt ja sein, dass Menschen sozusagen das nicht früher auch verstehen konnten. Es stand doch in der Schrift. Und doch müssen wir sagen, wenn Gott etwas prophezeit in seinem Wort, das gewisse Zeiten der Finsternis auch kommen werden, dann ist es genauso auch gekommen. Und was natürlich bei Martin Luther auch sehr stark begünstigt hat, auch diese äußeren Umstände, dass der Buchdruck erfunden wurde durch Gutenberg und dass dann auch diese Reformation, dass sie natürlich auch weitergetragen werden konnte. Und dieser Gedanke, solus Christus, Christus allein. Das ist eigentlich das, was für uns wiederum so selbstverständlich ist. Und auf der anderen Seite denke ich, wir stehen heute auch in der Gefahr, dass wir uns mit allem Möglichen beschäftigen können und dass wir von diesem Weg, von dem Stand der ersten Gemeinde sozusagen entfernen können. Aber hier wirklich Christus allein. Nicht nur in der Theorie, sondern wenn wir das Ganze herunterbrechen in unseren Alltag. Jesus Christus allein. Allein, wo wir Zugang bekommen zu Heil und Erlösung. Jesus Christus allein und sein Wort, das steht in enger Verbindung der Sola Scriptura und Solus Christus. Wenn wir sagen, Jesus allein, dann müssen wir sagen, die ganze Schrift findet bei mir persönlich auch Anwendung. Der nächste Grundsatz, sola gratia, allein durch die Gnade. Auch das war so etwas Besonderes, wo Menschen damals versucht haben, gute Werke zu tun. Sie haben versucht, sozusagen in den Stand der Nähe Gottes zu kommen, indem sie wirklich von sich aus entweder gewisse Sachen nachgekommen, wo die Priester vorgeschrieben haben, oder dass sie gewisse Werke auch getan haben. Und das, oder der große Verdienst auch hier von Martin Luther, dass er hier auf Titus 2, Vers 11 kommt und dass er sagt, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Die Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Und somit brauchen wir nicht den Weg über die Mönche, über die Priester, über die Bischöfe, sondern die Gnade ist allen Menschen in Jesus Christus erschienen. Und darum haben wir doch diesen direkten Zugang zum Gnadenthron. Und wisst ihr, obwohl die Gnade allen Menschen erschienen ist, sind ja nicht alle Menschen begnadigt. Und das war der nächste Grundsatz von Luther gewesen, sola fide, allein durch den Glauben. Auch das ist so etwas. Wir können viel von der Schrift wissen. Wir können die Schrift lesen, gewisses Wissen uns aneignen. Fehlt aber dieser Glaube, so ist alles wertlos. Römer 1, Vers 17. Sind einmal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Oder Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Meine Lieben, und das ist doch der Punkt. Wenn wir das Wort lesen oder unter der Botschaft des Wortes Gottes auch sitzen und hören, dass das Wort Gottes lebendig ist. Es spricht uns an, es offenbart sozusagen unseren Zustand vor Gott, wie wir vor ihm stehen, es überführt uns und wir erkennen die Verheißungen, die Gott in seinem Wort gegeben hat. Ja, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, wo wir von der Finsternis, von der geistlichen Finsternis in das Reich des lieben Sohnes hineinversetzt werden. All das wird uns im Wort beschrieben, aber Es muss im Glauben jetzt erfasst werden. Ohne Glauben ist alles wertlos. Und darum dieser Gedanke oder dieser Grundsatz aus der damaligen Reformation, sola fide, allein durch den Glauben. Und jetzt möchte ich uns noch einen Schritt weiter aufführen. Gott hat nicht nur dem Martin Luther das Ganze offenbart, sondern er hat angefangen, auch an anderen Herzen zu arbeiten. Und da war zum Beispiel Johannes Calvin in der Schweiz gewesen, den Gott damals auch besonders auch gebraucht hat. Was man jetzt aber auch sagen muss, dass Martin Luther und auch Calvin, sie haben zum Beispiel an der Kindertaufe immer noch festgehalten. Und das wurde einem anderen Reformator, Menno Simons aus Friesland, so deutlich, und zwar die Erkenntnis der Erwachsenentaufe. Und hier ist der Gedanke aus Markus 16, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und das war ihm jetzt so groß und so wichtig, wer da glaubt und getauft wird. Und kleine Kinder, sie können ja nicht glauben. Sie haben nicht diesen biblischen, diesen errettenden Glauben. Und darum sehen wir hier wiederum, wie Gott auch diesen Mann Gottes gebraucht hat, um auch diese Wahrheit auf den Leuchter zu stellen. Und so ging die Reformation weiter. Es wird uns weiter berichtet von einem Philipp Jakob Spener oder August Hermann Franke, die zu der damaligen Zeit sehr betont haben, die angespornt haben, dass man ein frommes, ein heiliges Leben auch leben soll. Das ist nicht nur etwas, wo man sagt, ja, ich habe mich bekehrt und danach lebe ich einfach, wie ich bin, sondern es müssen auch die Früchte dessen im Leben zu sehen sein. Weiter wird uns berichtet von einem John Wesley und einem John Fletcher, Bekehrung persönlich erlebt haben und dann konnte Gott sie weiterführen, dass sie erkannt haben aus der Schrift heraus, es gibt ja noch eine weitere Erfahrung. Wie wir sagen, die Erfahrung der Heiligung. Und das haben sie persönlich erlebt und das Ganze wurde zum Beispiel auch über die Methodisten, weil John Wesley war ja der Begründer sozusagen der methodistischen Kirche, über diese Menschen ist dann auch dieser Grundsatz der Schrift auch nach Amerika gelangt. Und dann lesen wir weiter, dass ein Bruder Warner, der bekehrt war, der persönlich auch diese Heiligung erlebt hat. Und Gott konnte, zu der damaligen Zeit gab es in Amerika eine Heiligungsbewegung, wo Menschen wirklich in verschiedenen Glaubensrichtungen gelehrt haben, Bekehrung und sie haben Heiligung gelehrt. Und was Gott ihm dann offenbaren konnte, groß machen konnte, das war die Erkenntnis über die Gemeinde. Hier nur noch eine Schriftstelle, Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es ja so gewesen, es gab, ich sag mal, die katholische Kirche und dann gab es, ich sag mal so allgemein, den Protestantismus, der sich ja in viele einzelne Glaubensbekenntnisse aufgeteilt hat. Und so waren dort Menschen gewesen, die bekehrt waren. Auch Menschen, so wie wir aus der Geschichte entnehmen können, die wirklich die Heiligung erlebt haben. Aber sie waren trotzdem noch in ihren Glaubensbekenntnissen drin, mit all der zum Teil auch menschlichen Organisation, mit so manchen Ansichten. Und das war jetzt diese Erkenntnis von Bruder Warner und dann auch der anderen Brüder, die Gemeinde Gottes. Dass Gott selber die Bekehrten in das Buch des Lebens reinschreibt, die Gemeinde Gottes, sie hat keine Mitgliedsbücher. Und alle Erlösten, sie sind sozusagen die Gemeinde Gottes, weil sie durch das Blut Jesu Christi doch verbunden sind. Zum einen können wir sagen, das ist die universelle Gemeinde Gottes auf der ganzen Erde und zu allen Zeiten, wo Menschen die Heil und Erlösung erlangt haben, dass sie sozusagen zu dieser Gemeinde Gottes hier dazugehören. Und auf der anderen Seite ist ja die Gemeinde Gottes auch nochmal örtlich zu sehen. Und Bruder Warner schreibt hier, es wäre viel besser sozusagen, es ist eine Versammlung der Gemeinde Gottes oder eine Versammlung der Kinder Gottes. In einer Versammlung wissen wir, da können auch Menschen sein, die eben nicht bekehrt sind. Und das ist auch ein völlig normaler Zustand einer Ortsgemeinde, in dem sie im Bereich der Mission auch ihre Aufgabe erfüllt, dass Menschen von der Welt unter die Verkündigung des Wortes Gottes kommen und das Wort auch hören. Und doch ist es so, dass die Gemeinde Gottes in dem Sinne am Ort, das sind nur die wahrhaft bekehrten Menschen. Also es ist nicht hier die Versammlung an sich, ja, Gemeinde Gottes, nicht das Haus hier ist Gemeinde Gottes, sondern hier an dem Ort, wo sich erlöste Kinder Gottes versammeln, das ist Gemeinde Gottes. Und es war etwas Besonderes auch damals gewesen, dass Menschen tatsächlich aus den einzelnen Benennungen herausgekommen sind, weil sie empfunden haben, so manche menschliche Gesetze in der praktischen Lebensführung, die einfach da waren, die sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben wurden, dass sie einfach nicht biblisch waren. Und Menschen sind ausgegangen und haben sich tatsächlich versammelt als Gemeinde Gottes. Und doch, denke ich, ist es hier nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Gemeinde Gottes nicht Bruder Warner ins Leben gerufen hat. Die Gemeinde Gottes bestand von Anfang an. So wie wir es auch bei der ersten Gemeinde gelesen haben, so wie wir es aus den anderen Schriften entnehmen können. Gemeinde Gottes kommt in dem Neuen Testament 12-mal, wird es zitiert. Und darum war sozusagen die Wahrheit schon früher da gewesen. Nur ist sie eben durch den Abfall verloren auch gegangen. Und wenn wir so, man könnte vielleicht noch auf das eine, das andere auch eingehen und jetzt nochmal reflektieren, was verbinden wir, was verbinden Menschen allgemein in der Welt unter einer Reformation? Wenn überhaupt Ihnen etwas einfallen wird, dann ist vielleicht nur der Name Martin Luther. Aber was da überhaupt reformiert wurde, das wissen die Menschen nicht. Und doch können wir hier so zurückschauen und sehen, wie Gott in seiner Liebe, in seiner Gnade, hat er den Menschen so nach und nach das Licht gegeben über sein Wort, über seine Gemeinde. Und ich habe mich persönlich gefragt, meine Lieben, wie schaut es jetzt eigentlich um uns aus? Warten wir, dass gewisse Erkenntnisse aus der Schrift in dem Sinne noch reformiert werden müssen? Die Brüder haben so gesagt, das war die letzte Reformation gewesen. Ich glaube, was für uns sehr wichtig ist, die Frage, ob wir persönlich die Reformation leben. Und das ist jetzt der eigentliche Gedanke, das Thema für die heutige Morgenstunde. Ich habe eine ziemlich lange Einleitung gehabt heute. Das ist der eigentliche Gedanke, muss mein Leben reformiert werden. Und ich habe ganz bewusst hier gewählt, das Leben, mein Leben. Nicht die Frage gestellt, muss nicht unser Leben reformiert werden? Ich habe auch nicht die Frage überschrieben, muss dein Leben reformiert werden? Sondern die Frage ist, muss mein Leben reformiert werden? Und das soll jeden Einzelnen von uns in dem Sinne zum Nachdenken bringen, dass wir persönlich in uns auch gehen. Was ist überhaupt Reformation? Reformation bedeutet Erneuerung oder auch Umgestaltung. Und anhand der Beispiele haben wir das ja schon gesehen. Und jetzt ist aber die Frage, die wir heute im Jahre 2021 leben und wo wir die Bibel, diese Bibel, freikaufen können. Sie ist in unsere Sprache übersetzt, in die deutsche Sprache übersetzt. Und es gibt übrigens auch noch viele Übersetzungen davon, die uns einfach das Verständnis der Schrift erleichtern, ja, dass wir die Zusammenhänge besser verstehen können. All das haben wir. Und die Frage ist, muss mein Leben tatsächlich reformiert werden? Und ich möchte etwas von ferne anfangen. Und zuerst die Fragen bezüglich des Heilsplanes Gottes uns stellen. Die Bibel mit all seiner göttlichen Wahrheit in seiner Autorität ist uns gegeben als Menschen. Und die erste Frage ist, habe ich dem Rufen, dem Mahnen des Heiligen Geistes mein Herz geöffnet? Diese Frage muss ein jeder persönlich beantworten. Ich bin überzeugt, dass keiner mehr Sorge trägt um Seelen, um verlorene Seelen, als selber der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der gesandt ist auf die Erde, um die Menschen zu überführen, um Menschen zu lehren, um Menschen eben auch weiterzubringen in ihrem geistlichen Leben. Und darum ist der Heilige Geist bedacht, dass er Menschen, die noch ferne von Gott sind, dass er sie ansprechen möchte, dass er ihnen ja, den Heilsplan Gottes offenbaren möchte. Und dann zeigt er den verlorenen Zustand des Menschen und bietet dann dem Menschen Gnade an. Gnade an, sozusagen im Glauben das Ganze zu fassen, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan hat. Und darum diese erste Frage, habe ich dem Rufen und Mahnen des Heiligen Geistes mein Herz geöffnet? Die zweite Frage, für all diejenigen, die eine Wiedergeburt, eine Bekehrung erlebt haben, habe ich mich nach der Bekehrung von dem Heiligen Geist weiterführen lassen und die Taufe des Heiligen Geistes erlebt? Spricht Gott vielleicht in dieser Situation dich an und sagt, das ist der Punkt, der in deinem Leben jetzt reformiert werden muss. Der muss umgestaltet werden, sozusagen, der Heilige Geist möchte dich weiterführen. Es gibt noch etwas, was Gott uns geben möchte. Und jetzt möchte ich auch in anderen Bereich mehr der praktischen Lebensführung auch zu sprechen kommen. Und das ist der Gedanke, leben wir tatsächlich die Schrift, das Wort Gottes, die Bibel im praktischen Leben auch aus. Und ich möchte hier zuerst auch auf Lukas 8, die Verse 19 bis 21 lesen. Wir können gerne auch aufschlagen. Das ist ja der Zusammenhang, wo Maria, die Mutter Jesu, mit ihren Kindern zu Jesus kommt. Lukas 8, ab Vers 19. Einmal kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm, konnten aber wegen der Menschenmenge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gesagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und tun. Und hier der Gedanke, der für uns jetzt herausfordernd ist, wir hören das Wort Gottes, wir lesen das Wort Gottes. Die Frage ist bloß, ob wir es auch tun. Und hier möchte ich uns die erste Frage stellen, der praktischen Lebensführung, und zwar stimmt die Theorie mit der Praxis überein? Stimmt, und ich möchte das so persönlich sagen, stimmt die Theorie mit der Praxis in meinem Leben überein? Nicht bei einem anderen, sondern wirklich in meinem Leben. Und ich glaube, wir können eins sagen, es wird uns Jakobus 2, Vers 17, der das so deutlich eigentlich auf den Punkt bringt, der sagt so, als auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, so ist er tot an ihm selber. Wir können, meine Lieben, nicht sagen, dass wir die Theorie wissen, dass wir den Glauben haben, aber was die Werke anbelangt, was das Leben, das praktische Leben anbelangt, das ist irgendwie zweitrangig. Und ich glaube, wir können auch eins sagen, eine Nachfolge, welche nur Theorie und keine Praxis hat, die wird nicht funktionieren. Das ist uns, glaube ich, völlig klar. Aber der nächste Punkt, eine Nachfolge, welche nur Theorie und wenig Praxis hat, wird kümmerlich und schwach sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn man allgemein so reinschaut, das ist dieser Wundepunkt, der meines Erachtens der Reformation bedarf. Wir haben viel Wissen, wir haben Kenntnisse der Schrift, aber die Frage ist des praktischen Auslebens. Und wenn wir hier nicht diesen Fokus wirklich auf das Praktische auch richten, dann wird tatsächlich vielleicht das Wissen da sein, man wird aufgebläht sein, aber die Kraft, sie wird fehlen. Und damit meine ich Folgendes. Was bedeutet eigentlich Praxis? Praxis ist ja der Ort, wo Gott uns persönlich hingestellt hat. Bedeutet, wir gehen zur Schule, wir gehen zum Studium, wir gehen unserem Beruf nach, wir haben eine Familie, wo wir leben, wo wir unsere Pflichten und Aufgaben haben. Das ist der Ort, wo wir in der Praxis das anwenden müssen. Meine Lieben, es gibt natürlich, das ist ein ganz, ganz breites Feld, auch als Gemeinde sozusagen brauchen wir Praxis. Nicht nur Theorie, sondern Praxis. Darum auch der Gedanke, es gibt in der Gemeinde Dienste. Es gibt viele Aufgaben, die zu verrichten sind. Wir beten seit geraumer Zeit um Sonntagsschullehrer. Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, das man erwähnen könnte. Ja? Und die Frage, die sich hier natürlich stellt, wir sollten persönlich an jeder Einzelne bitten, dass Gott uns erstmal helfen möchte, dass wir was die Theorie anbelangt, die Bibel anbelangt, dass wir hier einen Tiefgang bekommen. Und dass wir dann aber das, was wir wissen, einfach praktisch anwenden. Und dass Gott uns weiterführen möchte. Und wir dürfen bitten auch, dass Gott durch seine Gemeinde Gaben schenken möchte, damit all die Aufgaben, die notwendigerweise zu verrichten sind, dass sie wirklich in der Kraft des Herrn auch getan werden können. Nicht, dass einer sagt, ich meine, ich bin da gut geeignet, sondern, dass Gott wirklich das aufs Herz legt den Menschen, dass Gott Menschen ausrüstet und sie befähigt auch zu diesem Dienst. Das alles brauchen wir und darum können und dürfen wir uns in dem Sinne nicht in gewisser Weise zurückziehen und es uns, ich sag mal so, es einfach bequem auch machen. Wir wissen, dass jeder Dienst bedeutet Arbeit, jeder Dienst bedeutet auch einen gewissen Einsatz. Das ist, denke ich, uns bekannt und doch ist es das, was Christus von uns möchte. Eine Aufgabe, einen Dienst im Reich Gottes. Wir bieten als Gemeinde praktische Möglichkeiten an, ob es, wie wir es jetzt ein paar Mal gemacht haben, vielleicht in das Überflutungsgebiet zu fahren und dort Menschen irgendwie zu helfen. Wir bieten die Möglichkeit an, vielleicht Traktate zu verteilen, was gestern geschehen ist. So kleine Aufgaben, die wirklich nur ein paar Stunden einnehmen, das sind alles Dienste, die wir tun können. Und dann ist noch ein Dienst, der mir irgendwie so vom Herzen liegt, das ist der Dienst des Besuchens. Ich habe letzten Sonntag so eine Erfahrung gemacht. Ich habe einen Bruder vor einigen Wochen besucht und werde letzten Sonntag angesprochen, komm und besuch doch uns. Und das ist völlig normal, dass der Prediger natürlich auch Menschen besuchen soll und besuchen muss. Nur der Gedanke, der Satz, der ging dann irgendwie weiter und es hieß dann so, sonst kommt ja niemand. Und der Gedanke, der hat mich wirklich sehr tief betroffen. Nicht, dass ich viel mache, das ist nicht das Thema. Oder dass ich jetzt jemand besucht habe, sondern irgendwie der Gedanke, sonst kommt ja niemand. Meine Lieben, und das sind auch so Dienste in der Gemeinde, die sehr wichtig sind. Sehr wichtig sind, dass wir uns einander besser verstehen. Dienste, wo wir wirklich zu Besuch jemand einladen und über geistliche Themen zu sprechen kommen, wo wir einander ermutigen, stärken können, wo wir uns austauschen können, was die Familien anbelangt, was die Kindererziehung zum Beispiel anbelangt, ob es die Jugendarbeit oder wie auch immer ist. Wir brauchen, meine Lieben, diesen Zusammenhalt nicht nur am Mittwoch und am Sonntag hier, sondern wir brauchen diesen Zusammenhalt, der muss weitergehen. Und das ist dieses aufrichtige Interesse an dem Wohlergehen des anderen. Wie geht es ihm überhaupt? Was bewegt ihn überhaupt? Welche Sorgen hat doch der Einzelne? Und hier dann gemeinsam ins Gebet gehen. Wenn Fragen des Lebens auch auftauchen, gewisse Schriftstellen, die man nicht versteht, die man im Gespräch irgendwie vielleicht erörtert, auch das kann man wiederum ins Gebet nehmen. Und so tut ein Glied dem anderen eben auch Handreichung. Man erbaut sich auf diese Art und Weise. Meine Lieben, und das ist auch hier so ein Punkt, wo ich dachte, muss es nicht reformiert werden? Die Frage kann ja jeder für sich persönlich auch beantworten. Kommen wir zu der nächsten Frage dazu, die ich mitgebracht habe. Und zwar gilt für mich persönlich der Missionsbefehl. Mir ist vor einigen Tagen, muss ich so sagen, vor einiger Zeit irgendwie der Gedanke so groß und wichtig geworden. Welche Vorstellung haben wir persönlich von einem Missionar? Ein Missionar ist doch derjenige, bei uns ist es ja sehr stark verbunden, auch ja, ein Missionar, der muss ins Ausland gehen. Ja? Wir können auch dieses Bild nehmen. Ein Missionar geht ins Ausland. Wie muss er dort wirken? Ich glaube, in unserem Verständnis, und ich glaube, es ist auch biblisch, dass der Mensch sich den Lebensumständen der Menschen vor Ort anpassen muss, so leben muss, wie die Menschen dort leben und dann sozusagen mit Menschen in Kontakt kommen, die frohe Botschaft des Evangeliums weitergeben und dann sozusagen, ja, erstmal Vertrauen herstellen, das Wort Gottes verkündigen und alles andere sozusagen dann dem Heiligen Geist auch überlassen. Dass der Heilige Geist überführt und dass er tatsächlich Menschen dann zum Glauben auch führt. Ich glaube, da sind wir uns alle doch einig, dass es so ist. Ich glaube, der Missionar ist fehl am Platz, wenn er zum Beispiel nach Afrika geht und wenn er sich ein gutes Haus baut und dort vor Ort anfängt, einfach Traktate zu verschicken oder zu verteilen, in der Hoffnung, dass dann jemand zu ihm in die Versammlung kommt. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und das ist so der Gedanke, der mich persönlich beschäftigt. Dass wir einerseits, ja, uns liegt das Thema, wie können wir Menschen erreichen. Morgen wollen wir uns versammeln, um 19 Uhr hier zu einer Gebetsgemeinschaft. Tagsüber wollen wir fasten, auch für diesen Gedanken, wie können wir Menschen erreichen, die noch ferner von Gott sind. Und ich möchte eins jetzt nochmal vielleicht verdeutlichen. Matthäus 28, die Verse 19 und 20 sind doch uns sowas von bekannt. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das war nicht nur die Botschaft an die Jünger damals, sondern an alle Nachfolger Jesu. Und jetzt dieser Satz, eine Gemeinde, welche keine Mission hat, die wird untergehen. Ich glaube, auch hier werden wir mit diesem Satz mitgehen. Eine Gemeinde, welche keine Mission hat, sie wird untergehen. Meine Lieben, warum wird sie untergehen? Weil man sich eben nur in den eigenen Kreisen bewegt. Den Zuwachs, den man dann, ich sag mal, höchstens hat, das sind vielleicht die Kinder, die dann heranwachsen und sich dann bekehren. Aber ansonsten dreht man sich sehr stark mit eigenen vielleicht Vorstellungen oder wie auch immer. Das heißt, die Nöte der Menschen draußen, die berühren uns in dem Sinne gar nicht. Wir haben nicht den Zugang dazu. Ich glaube, diesem Satz werden wir zustimmen. Die Frage ist, ob wir diesem Satz zustimmen werden. Eine Nachfolge ohne Mission, sie wird scheitern. Jetzt spreche ich nicht von der Gemeinde, sondern jetzt spreche ich von einem jeden persönlich. Eine Nachfolge ohne Mission, sie wird scheitern. Was meine ich damit? Das Thema der Mission, es ist ja sehr, sehr breit auch. Ich habe ja schon gesagt, da wo Gott uns hingestellt hat, das ist unser Missionsfeld. Gott hat nicht jedem von uns den Auftrag gegeben, in ein fernes Land zu gehen und unter den Menschen dort vor Ort zu missionieren. Aber Gott hat sehr wohl zum Beispiel einer Mutter den Auftrag gegeben, unter ihren Kindern den Dienst zu tun, damit diese Kinder zum Glauben kommen. Das ist ihr Missionsfeld, das ist ihr Arbeitsfeld. Menschen wollen auch da das Ganze in unserer Gesellschaft reduzieren, dass sie sagen, Mensch, Hausfrau oder sonst wie, das ist doch etwas, ne? So, man muss gucken, dass man da schneller rauskommt und dass man schnell wieder Geld verdienen kann und so weiter. Aber dass hier eine Aufgabe ist, der Mission für die Mutter, das sehen, glaube ich, nicht sehr viele. Und so können wir das eigentlich ausweiten, ob wir im Studium sind, auf einem Arbeitsplatz. Gott möchte, dass wir diese Missionare sind. Und ich möchte nochmal den Gedanken, den ich von diesem Missionar im Ausland in Afrika habe. Dieser Missionar, er muss so leben, wie die Menschen vor Ort leben. Und wenn sie in Hütten leben, dann muss er genauso in Hütten leben. Und er muss den Zugang zu den Menschen bekommen. Er muss das Vertrauen gewinnen und muss sozusagen auf diese Art und Weise arbeiten. Ich bin überzeugt, dass es nichts bringen wird, allein Traktate zu verteilen. Und diesen Grundsatz wollen wir mal in unser Leben auch übertragen und fragen, wie ist unsere Vorstellung von Mission? muss dieser Gedanke bei uns vielleicht reformiert werden. Und hier ist einfach der Gedanke, weil er doch sehr weitläufig ist, das möchte ich mehr so zum Nachdenken, zum Überlegen, zum wirklich ins Gebet auch persönlich mitnehmen. Das so eigentlich erwähnen, dass ich so sehe, der Missionsbefehl, er wird erst aufhören, wenn Christus kommen wird. Er wird nicht vorher aufhören. Der Missionsbefehl, der hat immer noch die gleiche Bedeutung, wie es damals bei der ersten Gemeinde, bei der ersten Jünger auch war. Natürlich können wir sagen, ja, aber wer wird sich schon bekehren? Wisst ihr, das ist nicht unsere Aufgabe oder nicht unsere Frage. Unsere Frage ist, unser Auftrag ist, hinzugehen und das Wort zu bringen. Ob sich einer bekehrt, ob sich 20, ob 100 Menschen sich bekehren, das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, hinzugehen. Und hier jetzt nochmal der Gedanke an den Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Dass wir wirklich mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommen. Dass wir Vertrauen sozusagen gewinnen und dass wir dann ihnen auch die frohe Botschaft weitergeben können. Und wenn Gott uns mehr gibt unter den Nachbarn oder sonst wie, wenn er uns Türen und Wege öffnet, dann müssen wir diese Wege auch gehen. Jetzt möchte ich aber ein Aber sagen. Wir sind bisher, ich sage mal, auch in einer guten Tradition, dass wir uns vor Gefahren schützen wollen, was völlig legitim ist, vor gewissen Einflüssen, die uns betreffen, die unsere Kinder betreffen, und wir wollen uns schützen. Und darum ist hier so der Gedanke, wir schützen uns und wir distanzieren uns in gewisser Weise vor der Welt, ja, weil wir uns irgendwie beschützen und bewahren wollen. Das ist auch verständlich. Aber meine Lieben, wir sollten mehr den Fokus auf den Gedanke bringen, dass wir uns durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist stark machen sollen, dass wir ein Licht sind, wo? In der Gemeinde, in unserer Verwandtschaft, dass wir ein Licht sind in der Welt. Und das bedeutet, stark zu machen, bedeutet, ich möchte jetzt das nur sehr kurz wirklich erwähnen, eine gründliche Heilserfahrung muss da sein. Gründliche Heilserfahrung bedeutet, dass wir eine Gottesfurcht haben in unseren Herzen, dass wir die Sünde, wie Gottes Wort es uns beschreibt, dass wir sie hassen. Dass wir die Sünde und all das Widergöttliche, das ist uns sowas zuwider, das ist die richtige Gottesfurcht. Und wenn wir diese Gottesfurcht haben, dann werden wir nicht so leicht von der Sünde beeinflusst werden. Die Gefahr, sie ist da, aber sie ist bei weitem nicht so da, wie bei Menschen, ja, bei Namenschristen oder die diese Gottesfurcht nicht haben oder die diese wahrhafte Bekehrung, die Umkehr sozusagen nicht erlebt haben. Wir müssen stark werden in den Lehren der Bibel. Wenn wir rausgehen, dann müssen wir genau die Lehre der Bibel den Menschen weitergeben und nicht unsere Gedanken, Überzeugungen. Und wir werden dort natürlich auch mit Fragen konfrontiert werden, wo wir möglicherweise noch Nachhilfe brauchen, persönlich. Ja? Und das ist auch wiederum völlig normal. Wir werden mit Fragen konfrontiert werden, wo wir keine Antwort haben. Wir sind aber in der Schule Jesu. Wir kommen zu Jesus, bitten ihm um Weisheit. Wir lassen uns durchs Gebet, durch die Predigten, durch die Gespräche, lassen wir uns wirklich hineinführen in die Tiefen des Wortes Gottes. Und so werden wir selber gegründet und können dann den Menschen draußen auch eine Hilfe sein. Auch das Thema der falschen Lehren ist hier sehr, sehr eng verbunden. Wir werden draußen mit Menschen zusammenkommen, die ganz unterschiedliche Ansichten haben, was den Glauben anbelangt. Was ist jetzt nun richtig? Richtig ist das, was die Autorität des Wortes Gottes uns sagt. Das ist richtig. Nicht meine Überzeugung. Und darum ist es so wichtig, dass ich persönlich, ja, im Wort Gottes gegründet bin. Und das sind so die Gedanken, die mich einfach ja so in der Vorbereitung auch beschäftigt haben, ob unser Verständnis der Mission, ob es nicht reformiert werden muss. Und ich wünsche, dass ja, der Heilige Geist hier ja, mir, uns allen hier eine Hilfe sein möchte, dass er uns weiterführen möchte in diesen Gedanken. Und was mir ganz, ganz groß geworden ist, vor 2 Wochen bei der Mithelferbesprechung, da hat ein Bruder so gesagt, das Prüfen des Wortes Gottes, das Prüfen der Predigten, das muss auch in der Gemeinde Gottes stattfinden. Versteht ihr den Gedanken? Wenn wir unter der Botschaft sind, wenn wir irgendwelche andere Botschaften hören, es muss alles geprüft werden. Alles muss geprüft werden am Wort. Und das ist der Maßstab, wo wir vergleichen und sagen, ist das richtig oder ist es nicht richtig? Und das ist ja wiederum etwas, auch wenn wir hier zu den Versammlungen kommen, wir dürfen das Wort Gottes hören, aber ein jeder Einzelne muss das Wort prüfen. Und wisst ihr, das wird uns helfen. Das wird uns helfen, dass wir tatsächlich die ganze Wahrheit des Wortes Gottes nicht nur in der Theorie hören, sondern dass wir dann auch sagen, Mensch, ja, das, was gesagt wurde, das ist richtig. So, wie können wir das jetzt ausleben? Das ist der Gedanke, der mich beschäftigt und Gott möge mir, Gott möge uns allen die Gnade geben. Amen.